Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Ina Knobloch ist promovierte Biologin, sie ist Journalistin und Dokumentarfilmerin und in ihrem neuen, gerade erschienenen Buch beschäftigt sie sich mit den Hintergründen dessen, was seit einem halben Jahr die Welt so dramatisch verändert hat. Titel des Buchs: Von der Corona-Krise zur Jahrhundertpandemie, mit Ausflügen im Übrigen in die Geschichte der großen Seuchen.
Immer dann, wenn es einen Globalisierungsschub gab und wenn auch die Zerstörung der Umwelt, der Natur oder Klimaveränderungen da waren, es gab ja auch natürliche Klimaveränderungen, in Kombination mit einem Globalisierungsschub gab immer Seuchen einen Vorschub. Das war schon immer so.
War das vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe eigentlich ähnlich?
Ja, natürlich. Krieg ist ja auch immer, ist zwar keine Globalisierung, aber es war ein Weltkrieg.
Ne? Mit Zerstörung in großem Ausmaß natürlich auch.
Absolut, ja. In diesem Fall dann noch auf sehr geschwächte Körper treffend, das macht das einem Virus natürlich leichter. Und deswegen ist das A und O auch, dass man das gestärkte, gesunde Körper immer besser herauskommt. Davon hat schon Goethe gesprochen, den die Pocken ereilt haben in seiner Kindheit.
Ja. Welche Rolle spielt für die Verbreitung eines solchen Virus der Umstand, dass wir diesen gigantischen globalen Tourismus haben?
Meiner Meinung nach eine große Rolle. Deswegen fand ich das auch fatal, die Äußerungen. Im Sommer wird es zurückgehen. Ja, natürlich. Es ist sonnenempfindlich, es ist hitzeempfindlich. Das wurde ja schon nachgewiesen. Wenn man vernachlässigt, dass in dieser Zeit oder wenn man in dieser Zeit das Reisen verbietet. Aber es ist ein Vorschub natürlich, wenn die Menschen wieder auf engen Raum, wenn sie sich bewegen von einem und verbreiten können. Das ist einfach in so einer Situation dann überhaupt nicht mehr kontrollierbar. Tests sind zwar gut und wichtig, aber es ist unmöglich, das komplett im Griff zu haben.
Dazu kommen diese gigantischen globalen Warenströme, die wir haben. Dazu kommt die globale Erderwärmung.
Erde ist ein Körper, sie hat jetzt Fieber und es ist wie eine Immunantwort der Erde. Diese ganzen Zusammenhänge sind schwierig zu erforschen, aber es war immer so, dass sich dann eben Mikroben ausgebreitet haben. Die sind ja an unheimlich vielen Prozessen beteiligt. Muss ich ja vorstellen, fast 10% unseres Genoms besteht aus Viren-DNA. Das heißt, die sind nicht nur kleine böse Zombies, sondern die erfüllen essentielle Aufgaben auch in unserem Körper.
Es hat in den letzten Wochen eine Diskussion darüber gegeben, dass diese Coronaviren sich verändern und zwar in eine für die Menschen eher positive Richtung, also dass sie eigentlich harmloser werden, laienhaft übersetzt, weil sie nichts davon haben, wenn der Mensch, in dem sie leben, tot wird.
Ja, das ist so diese klassische Virentheorie, sag ich mal, dass das Virus sich ja integrieren möchte, wie ich gesagt habe, dass fast 10% unseres Genoms aus Viren-DNA besteht. Das ist zwar ein RNA-Virus, das muss dann erst nochmal kopiert werden, aber es schlüpft hinein und es macht keinen Sinn, den Wirt zu zerstören, von dem man sich ernährt. Tatsächlich ist es aber so, dass Viren sich ja gar nicht ernähren, sondern sie sind ja noch nicht mal alleine lebensfähig, sondern sie schießen da nur ihr Genom in unsere Zellen hinein und manipulieren diese Zellen, dass sie eben anderes produzieren. Und das ist tatsächlich eigentlich eine gängige Theorie, wobei sie natürlich nicht auf alle Viren so wirklich zutrifft.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit der Biologin, Journalistin und Filmemacherin Ina Knobloch. Ihr ganz großes Thema: Umwelt, Tier und Naturschutz. Ina Knobloch hat Filme über wilde Tiere und heimische Pflanzen gedreht. Und sie hatte im letzten Jahr ein gemeinsames Buch- und Filmprojekt über den Zustand der Meere mit dem Schauspieler Hannes Jänicke.
Also unsere Wege haben sich schon wahnsinnig häufig gekreuzt und er macht ja auch Dokumentarfilme. Ich habe über die Schatzinsel von Costa Rica, da war ich auch schon mal hier mit dem Buch in der Sendung. Und das ist ja auch ein Naturparadies für Haie. Da hatte ich eine längere Sendung für Arte drüber gemacht. Wenig später hat Hannes genau mit den gleichen Leuten da zusammengearbeitet. Man trifft sich dann irgendwie auf Meeresschutzveranstaltungen und hat darüber geredet. Und dann kam ich eben auf die Idee, dieses Buch gemeinsam mit ihm zu machen. Das hat dann einfach mehr Schlagkraft. Das persönliche Engagement von Hannes ist einfach klasse. Ja. Und und ich habe so ein bisschen das wissenschaftlichen Feedback. Also das harmonierte sehr, sehr gut. Und er war dann eben auch in meinem Baumhaus in Costa Rica und haben wir eben auch zusammen in Naturschutzprojekten gearbeitet und an dem Buchprojekt so das Vorkonzept erstellt.
Klingt so, als sei es eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch super wichtig und kann ich nur sagen, Hut ab, dass jemand, der in einer ganz anderen Branche arbeitet, sich so engagiert für den Naturschutz und das auch sehr authentisch.
Aufschrei der Meere, das ist der Titel und der macht ja nur Sinn, wenn es den Meeren schlecht geht. Warum geht es den Weltmeeren schlecht?
Weil die Menschen zu gierig sind. Die Meere sind völlig überfischt. Wir vergiften die Meere. Es sind der Dinge, die damit zusammenhängen, dass wir die Meere verseuchen, an die viele gar nicht denken.
Zum Beispiel?
Sind Aquafarmen, die eben mit vielen giftigen Substanzen hantiert werden, mit Antibiotika und allem möglichen, was in die Meere geht. Das ist nur ein Beispiel. Dann die Gifte, die direkt eingeleitet werden. Was verklappt wird in den Meeren? Das ganze Quecksilber, das durch den Goldabbau zum Beispiel, zum Beispiel Niedrigzinsen führen dafür, dass der Goldpreis nach oben geht. Das bedeutet, dass mehr Gold geschürft wird. Da wird wahnsinnig viel Quecksilber bei freigesetzt. Das fließt dann in die Meere. Ja. Der Sojaanbau boomt eben durch den verstärkten Fleischverzehr, auch durch den verstärkten Fischverzehr, weil neuerdings wird alles mit Sojapellets gefüttert. Da wird abgeholzt, da wird mit Pestiziden gearbeitet, das geht in die Flüsse und letztendlich dann wieder in die Meere, weil alle Dreck und Plastik wird zu Mikroplastik, alles geht in die Meere hinein, es ist Wahnsinn.
Das heißt, das Meer ist der größte Mülleimer dieses Planeten?
Ja,
bei anderen auch. Gibt es international gesehen Strafen und Sanktionen?
Viel zu wenig. Und es wird kaum kontrolliert. Also ich meine, das war ja ein richtiges Geschäftsmodell. Da wird langsam dran gearbeitet, unseren Dreck in die sogenannte dritte Welt zu schaffen und dann nach mir die Sintflut. Und genau, die Sintflut, die Überschwemmung, jetzt haben wir sie wieder, Bangladesch ist überschwemmt, da geht dann der ganze Dreck in die Meere hinein. Also eine ganz große Katastrophe. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu auch der menschengemachte Klimawandel, der dazu führt, dass eine große Korallenbleiche, dass andere Arten sterben und große Veränderungen stattfinden in den Meeren.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Friedrich Küppersbusch war in den 90er Jahren Moderator der legendären Polit-Sendung Zack. Er wurde dann mit eigener Firma Fernsehproduzent und er hat inzwischen sein eigenes YouTube-Format. Als Friedrich Küppersbusch in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um die Frage, wie viele Küppersbusch-Treffer die Firma Google ausspuckt.
Also ich weiß, dass in seinen dunkelsten Stunden Benjamin von Stuckrad-Barre Arschloch eingegeben hat, um seine Depressionen zu vertiefen. Das soll super funktioniert haben. Also er schreibt darüber ja auch. Und ich vermeide das. Also wenn ich meinen Namen mal eingebe und diese große, eine von vielen großen Suchmaschinen ergänzt sofort mit Küppersbusch krank, weiß ich, was da draußen los ist und suche nicht weiter.
Aber ich nehme an, Sie leiden dennoch nicht an Depressionen.
Nee. Weil ich das nicht mache, das sogenannte Arschloch-Googeln. Können wir rausschneiden.
Und es kommen dann aber auch ganz viele Einträge noch auf Haushaltsgeräte, die auch in Gelsenkirchen verortet sind. Haben Sie mit denen was zu tun?
Das ist eine also Sie, ich freue mich, dass Sie gleich an die schwerenste Wunde meines Lebens. Ich wusste, es wird hart. Nein, es gibt einen Wald, in dem Kupfer gefunden wurde. Küppersbusch. Auf Plattdeutsch. Irgendwie stammen die alle daher.
Ach.
Bis heute. Da ist,
Sie sind eine Sippe.
Zwischen Essen und Velbert ist dieses Wäldchen. Tatsächlich, meine Großeltern hatten da auch eine Gastwirtschaft. Also es ist schon sehr kredibel, dass wir da herkommen. Und ein anderer Friedrich Küppersbusch ist Anfang des 19. Jahrhunderts. Er ist nach Essen-Werden gegangen, da konnte man zu Fuß gehen. Und dann ist das Unfassliche passiert. Er ist nicht nur nach Gelsenkirchen, sondern sogar nach Schalke gegangen. Hat in Schalke eine Ofenfabrik gegründet. Und war dann schändlicherweise über Jahrzehnte auch Hauptsponsor eines hier nicht weiter zu erwähnenden Fußballvereins.
Okay, ja, ich muss ganz kurz nochmal auf die Zahlen. Also Küppersbusch 1,4 Millionen Einträge, Friedrichs Küppersbusch kommen dann 54.000 Einträge. Aber diese Unverhältnismäßigkeit bei den Klickzahlen hat Sie jetzt nicht ins YouTube-Format Mitte April getrieben, oder?
Nee, weil Sie zumal Sie diese 54.000 für Friedrich Küppersbusch ja noch in den Ofen Urahnen und mich teilen müssen. Also in großer Bescheidenheit. Es gibt jetzt eine Chance, weil diese Firma 8-mal verkauft worden und ist und am Standort Gelsenkirchen wohl liquidiert ist. Ich traue mich da im Moment nicht hin, obwohl ich wirklich nur den Namen teile.
Aber wir wollen zu Ihnen und Ihrem neuen Format, nämlich Locker Room, seit Mitte April. Jetzt sind Sie schon in der Sommerpause. Nach 50 Folgen ist die Luft schon raus?
Ja. Wir hatten im Februar, März das Gefühl, das sind sehr ekelhafte Worte, Kurzarbeit, Betriebskostenzuschuss, wie stehen wir das durch? Wir dürfen nicht drehen, wir dürfen nicht produzieren. Also im Hauptberuf bin ich halt Geschäftsführer einer Bewegtbildproduktionsfirma. Und Homeoffice und wie machen wir das alles? Und nach dem ersten Schock und auch den ersten Sendungen, da gab es ja dann bei RTL mit Jauch und Gottschalk und überall gab es plötzlich so Quarantäne aus dem Heizungskeller.
Corona-Formate hießen sie dann?
Aus dem Heizungskeller der Prominenten in die Webcam gestottert. Dann haben wir gesagt, nee, das ist ja eigentlich die beste Idee, sich journalistisch irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und dann haben wir das 51 Folgen lang gemacht mit ohne Geld und waren dann von Kurzarbeitergeld ins andere Extrem gefallen, nämlich dass die Mitarbeiter Berge von Überstunden hatten für dieses Format. Und das Publikum ist in der Sommerfrische und so kommen wir im September wieder.
Journalist und Autor, Fernsehmoderator und Fernsehproduzent, Beobachter und Experte dessen, was der bundesdeutsche Politbetrieb alles liefert. Das in etwa beschreibt den Rahmen, in dem sich Friedrich Küppersbusch bewegt. In der Leute-Sendung mit Nicole Köster erinnerte sich Küppersbusch an seine Fernsehbegegnung bei Zack mit dem vor wenigen Tagen verstorbenen Hans-Jochen Vogel.
Ich musste natürlich dieser Tage viel denken an traurig sein über den Tod von Hans-Jochen Vogel. Das war sicherlich einer der aufregendsten Gäste. Und wenn ich heute nochmal drauf angesprochen werde, auf die Arbeit früher, dann du hast doch damals mit dem Vogel, Mensch, das war ja ein Ding oder so. Blüm auch, jetzt ist es langsam schon so eine Reihe von Menschen, wo ich super glücklich bin, dass ich die kennenlernen durfte.
Hans-Jochen Vogel ist auch die Sendung, auf die ich in der Recherche gestoßen bin. Wir holen uns mal einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
Sie waren schon witziger.
Echt?
Ja. Noch witziger?
Gleichwohl müssen wir Antworten haben.
Okay.
Auf die Frage.
Aber Sie haben doch alles schon vorgespielt. Warum soll ich denn antworten?
Nee, da die Puppe hat ja nichts gesagt.
Aber das war doch Ihr Einfall mit der Puppe. Ist doch gut, das war's doch.
Sie sind doch die Puppe. Sie sind doch die Puppe. Ja. Das ist bis heute ein geflügeltes Wort.
Wir müssen die schlechte Tonqualität entschuldigen. Ja. Ich glaube, es hatte jemand abgefilmt und dann ins Internet gestellt. Ja. Aber können Sie uns mal mitnehmen in diese Sendung? Ich glaube, es ging auch anschließend, haben Sie noch weiter diskutiert,
ja,
oder?
Ja, also es war eine Woche, die für die Sozialdemokratie, deren Vorsitzender Hans-Jochen Vogel damals war, nicht glücklich gelaufen war. Ein gewisser Gerhard Schröder hatte auf Kosten und ohne Absprache mit der Partei einen Deal mit Kohl gemacht über die Mehrwertsteuererhöhung, hatte ein Projekt zum Atomausstieg auf den Weg gebracht, das mit der Sozialdemokratie nicht abgesprochen war. Also ich hatte die journalistische Hausaufgabe, ein paar für einen SPD-Vorsitzenden unangenehme Punkte anzusprechen. Und Hans-Jochen Vogel war, was ich nicht wusste, sehr daran interessiert, sich aufzuregen. Und ich konnte ihm 45 Minuten lang dabei behilflich sein. Das gipfelte dann irgendwann darin, dass er im Anschluss an einen Einspieler sofort losschimpfte und ich nach 3 Minuten nur fragen könnte, so, ist der Eimer voll oder wollen wir noch mal? Nee, gut. Also ich kam dann manchmal auch nicht mehr zum Fragen. Er war mit enormem Furor da. Mit etwas Abstand und auch dem, was er dann in seiner Biografie über diesen Abend geschrieben hat, fand ich das eigentlich eine großartige Begegnung und ein Politiker, der sich nicht verstellt hat. Also sagte, ich muss jetzt hier in diese Krawallbude gehen. Eigentlich sehen wir Sozialdemokraten Meinungsvielfalt auch positiv und unterstützen die auch in den Gremien, aber das heißt nicht, dass ich hier fraternisiere. Also das war eine starke Botschaft, glaube ich, sein Anliegen zu sagen, nur weil wir Rock'n'Roll gut finden, heißt es nicht, dass ich hier im Baströckchen auftrete.
Aber ich glaube, er hat anschließend auch noch gesagt, ach, wir haben uns dann, hätten uns die ganze Nacht noch kloppen können.
Wir haben uns noch bis tatsächlich war es guter Brauch, dass wir anschließend die Gäste eingeladen haben auf ein Abendessen und ein Bier. Und das ging bis 4 Uhr. Und es ging auch in diesem Ton weiter. Und ich bin dann irgendwann auch mal kurz zur Toilette gegangen, habe gesagt, jetzt beruhigt er sich und kam wieder und stritt er halt mit den Kollegen weiter. Also
wie schwierig war es denn dann auch, Politiker überhaupt in die Sendung zu bekommen?
Ja, teils. Das ist ja auch heute mein Geschäft, dass man manchmal staunt, dass jetzt zum Beispiel Shea Krömer, ne, was auch eine gewisse Risikoamplitude hat, weil Kurt Krömer halt den Leuten gar nichts erspart. Und dann gibt es zwei Sorten, eben die sagen, nee, haben wir ja gesehen, das ist ja ganz gefährlich, gehen wir nicht hin. Und die sagen, ja, das ist sportlich, das möchte ich gerne haben.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Jetzt mit Verena Röck, einer jungen Frau aus Villingen-Schwenningen, die mit Unterbrechung ein Jahr im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gearbeitet hat. 13.000 Menschen leben aktuell in Moria unter Bedingungen und Umständen, die der UN-Flüchtlingskommissar als Schande für Europa und die Welt bezeichnet hat.
Manche Leute haben sich selber sozusagen kleine Hütten gebaut oder wir nennen sie Structures, in denen sie hausen. Andere leben tatsächlich noch in kleinen Zelten oder in größeren Familienzelten, wie wir sie nennen. Oder dann gibt es auch sogenannte ISO-Boxen, das sind so Containerboxen, in denen Leute untergebracht sind.
Das bedeutet im Regelfall Innentemperatur gleich Außentemperatur?
Ja, im Prinzip könnte man das so sagen. Gerade in den Zelten würde ich sogar manchmal sagen, es ist fast heißer durch die Sonne. Die Hitze staut sich da sehr drin. Wenn man in einer sogenannten ISO-Box wohnt, da kann man Glück haben, dass es eine Klimaanlage gibt. Und da kann es dann natürlich auch kühler werden.
Wie ist es im Winter?
Im Winter sehr herausfordernd. In Griechenland wird es doch relativ kalt. Es ist sehr windig. Es gibt sehr viel Regen. Und dadurch ist es natürlich, je nachdem, wo man wohnt, wenn man in einem Zelt wohnt, sehr, sehr ungemütlich.
Die jetzt beispielsweise im Zelt wohnen oder in einer selbst gezimmerten Hütte, haben die Wasser oder Strom?
Es kommt ganz drauf an, wo diese Hütte gelegen ist. Oftmals, wenn sie in den umliegenden Olivenhain wohnen, gibt es weder Wasser noch Strom direkt dort, wo sie leben. Das heißt, sie müssen sich das von irgendwelchen Anlagen innerhalb des Camps holen. Es gibt nur ein paar vereinzelte, die auch außerhalb in den Olivenhainen sind. Wenn sie innerhalb des Camps sich etwas aufgebaut haben, dann sind sie natürlich näher dran.
Ist die Wasserversorgung im Camp ausreichend? Sind auch genügend Toiletten vorhanden beispielsweise?
Leider nicht. Die sanitären Anlagen sind viel zu wenige, wenn man das auf die Zahlen, die im Camp leben, runterbricht. Tatsächlich gibt es nicht 24 Stunden Wasserversorgung. Moria ist an einem Hügel gebaut und dort muss ich einen Tank wieder auffüllen. Deswegen wird das Wasser zeitweise abgestellt. Es stimmt nicht, dass es wahllos einfach sozusagen ausläuft und man muss warten, sondern es ist zeitlich getaktet, dass der Tank genug Zeit hat, um sich wieder aufzufüllen, dass eben auch die Einwohner damit planen können, wann sie Wasser holen können und wann nicht.
Wie ist die Essensversorgung geregelt? Gibt es eine Essensausgabe oder können die Leute auch möglicherweise selber irgendwas kochen?
Beides stimmt. Es gibt eine Essensausgabe, wo sie mit ihren Ausweisen Essen holen können. Es gibt auch eine separate Essensausgabe für eben zum Beispiel Frauen, dass diese nicht mit den Männern anstehen müssen und auch für Familien. Das Essen ist tatsächlich etwas besser geworden in der Zeit, wo ich da war. Ich war tatsächlich positiv beeindruckt. Und sie können auch Strom, um sich selber zu kochen, kaufen sich meistens dann so Elektrotöpfe.
Was die Versorgung angeht, das wird sehr häufig und sehr oft von Ehrenamtlichen geleistet, wie Ihnen auch. Oder welche Rolle spielen da auch staatliche und behördliche Instanzen und Institutionen?
Genau, also ganz, ganz viel läuft über Ehrenamtliche. Staatliche Institutionen, die sind natürlich auch präsent im Camp, machen sehr viel mit den Asylanträgen, mit der Registrierung. Essensausgabe und eben auch meine Organisation sind hauptsächlich Ehrenamtliche.
Moria ist ein vergessener Ort. Das ist die Überschrift eines Artikels auf tagesschau.de, den unser SWR-Kollege und Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann geschrieben hat. Es geht um die meist elenden Zustände in jenem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, in dem Verena Rösch als ehrenamtliche Flüchtlingshelferin ein Jahr gearbeitet hat.
Ich glaube, dass es nicht mehr so vergessen ist wie vielleicht mal eine lange Zeit vorher. Ich glaube, inzwischen sind doch die Medien sehr wieder im Fokus. Und ich habe auch mitgekriegt über die letzten Monate, dass tatsächlich in Deutschland viele Einwohner dessen bewusst sind, was in Moria vorgeht. Ob es genug ist, weiß man natürlich nicht.
Verändert das was, wenn medial Moria jetzt wieder mehr im Mittelpunkt steht?
Ich persönlich weiß es natürlich nicht. Ich habe die Hoffnung, dass die Medien natürlich die Nachricht raustragen und dass dadurch vielleicht auch ein bisschen Druck entsteht auf die richtigen Leute, dass sie tatsächlich sich der Situation annehmen.
Filippo Grandi, der UN-Flüchtlingskommissar, hat Moria eine Schande genannt. Hat er recht?
Ich glaube, wenn man sich unsere Werte anguckt, scheint es schon, dass er recht hat. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr komplexe Situation ist und dass es keine einfache Lösung dafür gibt und dass deswegen die Situation vor Ort so ist, wie sie ist.
Warum hat Europa, warum hat die Welt so lange weggesehen Und haben Sie die Hoffnung, dass man jetzt wirklich genauer hinschaut in Zukunft?
Ich glaube, diese Frage würde ich gerne an die Leute weitergeben, die tatsächlich was bewirken könnten. Tatsächlich weiß ich das nicht, ob das was verändern könnte.
Sie haben ein Jahr in diesem Camp gelebt und gearbeitet. Sie haben Leute erlebt, die hoffnungslos waren, die verzweifelt waren. Diese Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, hat die zugenommen oder eher abgenommen?
Ich glaube, dass sie doch eher zugenommen hat, dadurch, dass sie doch auch im Camp sozusagen eingesperrt waren wegen Corona oder immer noch sind. Aber tatsächlich habe ich auch Hoffnung gesehen. Also gerade in den letzten Monaten, wo es mehr Übersetzungen gab aufs Festland, wo Leute tatsächlich das Camp verlassen durften, habe ich persönlich jemanden gehabt, der tatsächlich gesagt hat, wenn Allah will, dass ich gehe, dann werde ich auch gehen. Und tatsächlich eine Woche später war sie auf dem nächsten Schiff nach Athen.
Die griechische Regierung hat angekündigt, bis zum Jahresende Moria zu schließen. Glauben Sie dran?
Das war der ursprüngliche Plan. Von Anfang an sah ich dem schon eher kritisch entgegen, weil natürlich Moria sich so schnell ändern kann und man so flexibel sein muss. Das weiß jeder, der schon mal vor Ort war, wie schnell sich Sachen ändern können. Von dem her weiß ich nicht, ob das tatsächlich stattfinden würde oder nicht.
Und man müsste natürlich auch die Frage beantworten, wohin dann mit diesen 13.000, aktuell 13.000 Menschen?
Genau, also im Moment tatsächlich sinken die Zahlen. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass wir mal bei 20.000 waren, stimmt es schon, dass immer mehr sozusagen das Camp verlassen. Aber ob es im Endeffekt genügend sein werden oder sogar alle, ist ungewiss.
Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus, Frau Röck?
Die ist auch noch ungewiss. Ich werde mir überlegen, ob ich einen Master machen werde in Richtung Nothilfe. Und dann, wer weiß, eines Tages vielleicht zurückzukehren.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Beate Ditzen ist Professorin für medizinische Psychologie an der Universitätsklinik Heidelberg und beschäftigt sich mit ihrem Team mit allen Aspekten sozialer Nähe. Wie wichtig ist Nähe zu unseren Mitmenschen? Können bestimmte Hormone das Leben verkürzen oder auch verlängern? Und was macht es mit uns, wenn in Corona-Zeiten 1,50 Meter das Maß aller Dinge ist?
Wir testen natürlich ganz bestimmte Hypothesen, die wir auch vorher aufgestellt haben. Die sind auch ganz offen kommuniziert. Also dass wir eben davon ausgehen, dass die soziale Distanz diesen Puffereffekt, den enger sozialer Kontakt und auch alltägliche Einbindung in zum Beispiel einen Sportverein oder dass man Personen bei der Arbeit trifft oder beim Einkaufen trifft oder in der Kirche trifft, dass dieser Puffereffekt durch diese sozialen Kontakte im Moment nur ganz stark begrenzt ist. Und das Puffereffekt heißt er deshalb, weil er die negativen Einflüsse von Stress puffert und dass das im Moment nicht so gut wirkt. Und die individuellen Rückmeldungen sagen uns aber eigentlich, dass es da eigentlich mehr wie ein Auseinanderdividieren gibt von positiven versus negativen Effekten. Dass diejenigen, die in einer sehr sicheren Situation sind, ganz wenig eingeschränkt sind und diejenigen, die aber allein sind, ungewollt allein sind oder auch in einer unsicheren sozialen Situation besonders belastet sind.
Was ja eigentlich auch nur logisch ist. Es melden sich auch SWR1-Hörerinnen und Hörer, Timo Link zum Beispiel, und schreibt, ich habe zurzeit leider keine Beziehung. Mich macht die Distanz durch Corona gefühlt krank. Mir fehlen Umarmungen und Händeschütteln. Corona macht depressiv. Jetzt las ich dazu heute Morgen auch eine Studie von der privaten Fachhochschule Göttingen. Die hat veröffentlicht, dass sich bei 2000 Personen, die an einem Test für klinische Psychologie teilgenommen haben, 5-mal mehr depressive Symptome gezeigt haben, als bei Tests, die vor der Pandemie durchgeführt wurden. Mhm. Haben Sie denn als Medizinerin auch gleichzeitig Ratschläge, was die Menschen tun können?
Ja, als Medizinpsychologin wäre mein Ratschlag, auf der einen Seite sehr stark zu fokussieren auf das, was man an bisherigen Kontakten online oder über Video weiterverfolgen kann. Dass man es gar nicht so substanziell, nicht alle diese Kontakte brauchen einen bedeutenden Inhalt, eine grundsätzliche Gespräche oder müssen intimer Körperkontakt sein, der stark Nähe symbolisiert. Auch ganz kurze Interaktionen und eher heitere zwischendurch Gespräche, Nachrichten, Textnachrichten oder auch Videobotschaften haben einen positiven Effekt. Denn wir kommen ja nicht aus einem sozialen Nichts. Wir kommen nicht aus einer sozialen Isolation. Und das ist auch sehr gelernt, dass das wieder aktiviert wird, dass wir uns eingebunden fühlen.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag und zum Schluss der Sendung mit einem Mann, der mit bürgerlichem Namen Matthias Rohing heißt und den alle nur als Dr. Motte kennen. Dr. Motte gründete Ende der 80er Jahre die Berliner Love Parade, ein Techno-Spektakel, das 2011 in Duisburg so tragisch endete. Als Dr. Motte in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es erstmal um die heiteren Anfänge.
Wir sind für Friede, Freude, Eierkuchen, also für Abrüstung auf allen Ebenen, für Musik als Mittel der Verständigung, also für eine neue Kommunikationsweise, also nicht reden, sondern hören, Musik hören, dazu tanzen. Und für die gerechte Nahrungsmittelverteilung, dann haben wir einfach getanzt. Weil warum sollen wir denn reden, wenn man Worte immer nur missverstanden werden können und Verwirrung schaffen, wie das auch heute stattfindet gerade wieder, ist eigentlich, haben wir das gemacht, was auch am Ende auch im Grundgesetz steht. Wir haben uns unter freiem Himmel versammelt. Und mehr steht da nicht.
Und die Botschaft haben Sie gerade schon genannt. Da gab es ja einige Kritiker, die gesagt haben, naja, die politische Botschaft ist eher dürftig. Hat sie das getroffen?
Naja, es ist halt so, man lebt in einer freien Welt und jeder kann eine Meinung haben. Und das ist auch in Ordnung so. Ich habe ja auch eine freie Meinung und jeder steht eine freie Meinung zu. Jetzt müssen wir aber immer gucken, am Ende dann, was ist unsere Motivation? Und meine Motivation ist immer, alle Menschen haben ein Recht, glücklich zu sein. Und das möchte ich gerne eigentlich dann, wenn wir jetzt dann sagen, wir machen wieder eine Parade nächstes Jahr und haben das auch in der Vergangenheit so getan, dass... Was wir da hatten, war genau das, dass Menschen, die diese Musik entdeckt haben, ich habe gerade dieses...
Dr. Motte ist gerade an seiner Tasche,
genau.
Und holt ein
Und zwar lese ich gerade wiederholt, und zwar DJs berichten einfach, da ist dann Miss Kitten, Corvin Dalek und alle möglichen Leute sind da drin, die in der Anfangszeit so in München, Nürnberg, Mannheim und so weiter... Techno, wie hat das angefangen? Ja. Lese ich gerade ein Buch, wie das damals war. Und das ist eigentlich so ganz wunderbar. Also Jürgen Teipel mit Mehr als laut, DJs erzählen. Ganz großartig, im Surkamp Verlag.
Ist denn darauf eine Antwort zu finden? Sie haben es eben schon gesagt, es ging ja los mit Acid House. Wie wurde denn aus Acid House dann Techno?
Ja, das ist halt so die Entwicklung. Es gibt halt so den klassischen Acid. Das hat DJ Pierre mit Spanky im Studio saßen sie dann und DJ Pierre hatte dann die 303 dabei, die TB 303 Bassline von Roland. Das ist ja so eine kleine Silberkiste, da kann man dann halt mit einem Monophon Synthesizer so Sequenzen dann machen, die sich wiederholen und kann dann mit den Reglern dann arbeiten, kann dann die Frequenzen verändern und so weiter. Und das hat er dann halt auch gemacht. Und dann irgendwann meinte dann Spanky, komm, ich mach nochmal eine Rhythmusmaschine dazu an, eine Drummaschine. Und dann war der erste Acid-Track. The Acid Track dann quasi geboren. Dann hat ein Freund in Warehouse in Chicago gearbeitet und der hat es dann halt an einem Abend aufgelegt, dreimal. Und er meinte dann, naja, als ich das erste Mal aufgelegt habe, den Track, dann war sofort die Tanzfläche leer. Beim zweiten Mal sind sie dann wenigstens drauf geblieben. Und beim dritten Mal haben sie es dann gefeiert und dann war es ein Hit.
Also man muss hartnäckig dranbleiben und dann setzt sich auch so etwas durch.
Wie auch immer. Also man versucht das halt und wenn man dran glaubt, dann geht das auch weiter. Und das hat dann quasi eine Revolution ausgelöst, weil man hat plötzlich gemerkt, jeder kann mit einer Drummaschine, also das ist so das, was sich bei Punk von Punk auch wiederholt hat, jeder kann am Ende Musik machen und du musst nichts können. Mach doch einfach, was du gut findest. Und das ist also etwas ganz was Neues. Man muss jetzt nicht erst studieren, 1000 Jahre lang, um dann irgendwie haargenau von einem Dirigenten dann dirigiert werden, sondern mach doch einfach, was dir jetzt gerade einfällt.
Eins gehört. SWR 1.